So, normalerweise haben wir ein Thema durch unser Vormittagsgottesdienst und unser Bibellese, unser Bibelverkündigungsplan. Aber das ist durch das Seminar dieses Wochenende und unser Besuch heute Morgen ein bisschen durcheinander gekommen, was ja auch gut gewesen ist. Wir haben eine gute Zeit gehabt. Und das ist wahrscheinlich mit ein Grund, warum wir weniger sind als sonst. Heute Abend, Freitagabend, Samstagvormittag, Samstagnachmittag und heute Morgen sind wir hier in der Gemeinde gewesen und nun heute Abend. Also ich bin euch dankbar, dass ihr hier seid, dass Markus und Willi und Dominik und ich nicht alleine hier sitzen. Das ist lieb von euch und Gott wird euch auch segnen, denke ich. Und damit er das tut, wollen wir ja auch jetzt beten zusammen. Vater, wir danken dir dafür, dass Zahlen bei dir nicht wichtig sind. Wichtig ist, dass unsere Herzenshaltung dir gegenüber richtig ist einfach. Dass wir offen sind, dass wir hungrig kommen, dass wir nicht oberflächlich handeln wie religiöse Menschen, sondern dass wir aus einer tiefsten Sehnsucht nach dir, zu dir kommen und bei dir suchen. Und wir danken dir dafür, dass dein Wort reich ist und wir bitten dich, dass du uns heute Abend segnest mit diesem Reichtum, Herr. Amen. Ich wollte eigentlich aus Psalm 44 lesen heute Abend und eine kurze Zeit mit euch darüber nachdenken. Aber zuerst wollte ich euch etwas lesen, was Paulus sagt in der Apostelgeschichte, Kapitel 20. Und Vers 26. So am Ende seines Dienstes ist die Abschiedsrede Paulus an der Gemeinde in Ephesus. Er hat ja viele Jahre gedient in vielen Gemeinden und hat allem Widerstand aus dem Weg geräumt, weil er vom Herzen seine Geschwistern das Wort Gottes bringen wollte. Und schreibt hier in Vers 26 von Kapitel 20 von Apostelgeschichte: Darum bezeuge ich euch am heutigen Tag, dass ich rein bin von Blut aller. Denn ich habe nicht unterlassen, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Ich habe nicht aufgehört, euch das ganze Wort Gottes zu predigen, zu verkündigen, auszulegen. Ich habe nichts ausgelassen. Ich habe ein reines Gewissen vor Gott. Alles, was ich an Zeit hatte, an Kraft, habe ich darauf eingesetzt, dass ihr das Wort Gottes hört, und zwar nicht nur Teile davon, sondern den ganzen Ratschluss Gottes. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat, zu Bischöfen, zu weiden die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn, das weiß ich, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen, die Herde nicht verschonen werden. Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes lehren, um die Jünger an sich zu ziehen. Ich habe das Wort Gottes euch so verkündigt, das ganze Wort Gottes, so dass ihr zu Gott hingezogen wurdet. Aber in dem Moment, wo ich weg bin, werden Menschen, die bereits schon in eurer Mitte sitzen, aufstehen und das Wort nehmen und es verdrehen. Sie werden nicht das ganze Wort predigen, sondern sie werden hier und da Ausschnitte nehmen und es verdrehen und euch verwirren. Und ich denke, dass viele Menschen sind unsicher, weil sie das ganze Wort Gottes nicht hören. Es gibt wenige Männer, die wie Paulus sagen können, ich habe alles verkündigt, was im Wort Gottes steht. Ich habe nichts ausgelassen. Das, was angenehm ist, das habe ich euch gesagt. Das, was für uns schwer zu verstehen ist und unangenehm ist als Menschen, das habe ich euch auch gepredigt. Und einige Frauen sind auf mich zugekommen, seit Inge Lills Vortrag, Freitagvormittag, und haben mir gesagt, Samstagvormittag, und haben mir gesagt, es war hart, es war heftig, die Frau ist ja so direkt. Viele haben mir gesagt, also zwei oder drei haben mir so gesagt, sie hätten noch nie so eine harte Lehre gehabt. Aber sie haben mir alle gesagt, ohne Ausnahme, es war gut. Ich habe mich wiedergefunden. Es hat mich ermutigt. Ich wurde ermahnt. Und ich muss sagen, Hut ab für Frauen wie Inge Lill, die bereit sind, wo viele Männer es nicht tun, den ganzen Ratschluss Gottes zu predigen. Nicht nur das, was angenehm ist. Vielleicht auf der Gefahr hin, dass man abgelehnt wird, dass man nicht richtig verstanden wird, dass man dadurch keine Freunde gewinnt. Wenn wir es nicht tun, nämlich wenn wir das ganze Wort Gottes nicht hören, dann werden wir unsicher und irgendwann verstehen wir Gott und die Welt nicht mehr. Weil wir ein falsches Bild bekommen von Gott. Und aus diesem Grund sagt er ja in den 10 Geboten, macht ihr euch keine Bilder von mir, sondern liest das Wort, das ganze Wort. Und da habt ihr ein Bild von euer Vater im Himmel. Nehmt doch nicht irgendwas und macht euch ein Bild von einem Gott, den es eigentlich gar nicht gibt. Wir haben, schätze ich dennoch, obwohl wir im Wort bleiben, viel lesen, viel hören vor Gottes, vom Wort Gottes, aus dem Wort Gottes. Und ja, ich denke, als Gemeinde hier in der Koinonia können wir sagen, wir nehmen alles, wie es kommt, vom Wort Gottes. Dennoch haben wir Probleme, Gott zu verstehen und Gott anzunehmen, wie er ist. Es ist immer eigentlich im Unangenehmen, die schönen Dinge, die schönen Worte, die so reingehen wie Öl. Das ist okay, aber in dem Moment, wo Gott handelt, wie wir es nicht erwarten oder vielleicht uns nicht gelehrt wurde, dann kommen wir ins Wanken. Und ein Trost ist es für mich zu sehen, dass es nicht nur mich so geht, sondern dass es auch David so ging. Und wir wollen uns eine halbe Stunde lang, etwas kürzer als sonst, mit Psalm 44 beschäftigen. Kapitel 44 von den Psalmen und ab Vers 1. Vers 1 in der deutschen Übersetzung ist eine Unterweisung der Söhne Korachs vorzusingen. Auf Englisch ist das gar kein Vers, sondern Vers 1 ist Vers 2 bei euch. Und in Vers 2 lesen wir, Gott, wir haben mit unseren Ohren gehört, unsere Väter haben uns erzählt, was du getan hast zu ihren Zeiten in alten Tagen. Von jeher haben wir gehört, dass du gut bist. Du bist ein großer Gott, du bist ein mächtiger Gott. Er legt gut los. Er macht Gott Komplimente. Er steigt gut ein in das Gespräch. Er hat Achtung. Die Achtung vor Gott hat er nicht verloren, obwohl er Gott nicht versteht. Wenn er zurückschaut, sieht er Gottes Hand an seine Vorfahren. Du hast mit deiner Hand die Heiden vertrieben, sie aber hast du eingesetzt. Du hast die Völker zerschlagen, sie aber hast du ausgebreitet. Da sind seine Väter, sind gesegnet gewesen. Denn sie haben das Land nicht eingenommen durch ihr Schwert und ihr Arm half ihnen nicht, sondern deine Rechte, dein Arm und das Licht deines Angesichts, denn du hattest Wohlgefallen an ihnen. Du bist es, mein König und mein Gott, der du Jakob Hilfe verheißest. Durch dich wollen wir unsere Feinde zu Boden stoßen, in deinen Namen niedertreten, die sich gegen uns erheben. Du stelltest dich zu uns und wir stellen uns zu dir. Denn ich verlasse mich nicht auf meinen Bogen und nicht mein Schwert kann mir helfen, sondern du hilfst uns von unseren Feinden und machst zu Schanden, die uns hassen. Wir bilden es uns nicht ein, dass wir uns selber geholfen haben. Wir haben uns korrekt verhalten, aber den Sieg hast du gegeben. Täglich rühmen wir uns Gottes und preisen deinen Namen ewiglich. Wir beten dich an, wir bringen dir Dank. Du bist gut zu uns gewesen und wir haben uns zu dir gestellt und sind dir gehorsam gewesen. Bis dahin ist alles in Butter. Jetzt kommt die eigentliche Frage. Es ist schön eingepackt, die Frage. Warum verstößest du uns denn und nun lässest uns zu Schanden werden und ziehst nicht aus mit unserem Herr? Du lässest uns fliehen vor unserem Feind, das uns berauben, die uns hassen. Du gibst uns dahin wie Schlachtschafe und zerstreust uns unter die Heiden. Du verkaufst dein Volk um ein Nichts und hast mit ihrem Kaufgeld nichts gewonnen. Du machst uns zu Schmach bei unseren Nachbarn, zu Spott und Hohn bei denen, die um uns her sind. Du machst uns zum Sprichwort unter den Heiden, lässt die Völker das Haupt über uns schütteln. Täglich ist mein Schmach mir vor Augen und mein Antlitz ist voller Scham, weil ich sie höhnen und lästern höre und muss die Feinde und Rachgierigen sehen. Jetzt kommt er zu dem Punkt, zu dem, was er auf dem Herzen hat. Er versteht die Welt nicht mehr. Gott ist gut, das wissen wir alle. Und wir gehen mit ihm in unsere Unzulänglichkeit und Schwäche. Empfinden aber, dass Gott uns zu Witzfigur macht. Wir werden geplagt und Gott schaut nur zu. Er handelt gar nicht. Wir beten und er greift nicht ein. Du verkaufst deine eigenen Kinder an ihren Feinden. Und es geht schon so lange. Ich denke darüber nach Tag und Nacht und kann das nicht kapieren. Warum bist du so, Gott? Und diese Fragen tauchen auf, je weniger wir vom Wort Gottes verstehen. Je besser wir das Wort Gottes verstehen, je weniger solche Fragen wir haben. Da über das Wort Gottes kennen wir Gott und verstehen sein Handeln. Lasst uns aber, ich komme zurück zu diesem Punkt, aber lasst uns erstmal weiterlesen. Dies alles ist über uns gekommen und wir haben doch dich nicht vergessen. Wir kommen jeden Sonntag zum Gottesdienst, wir beten dich an. Ich und meine Frau, wir haben uns entschieden, den Zehnten zu geben. Vor 3 Jahren schon. Und wir tun es regelmäßig. Wir überweisen das von unser Girokonto. Und am Sonntag, ja, irgendwo, du hast unser Herz bewegt und da geben wir auch noch Opfer. Wir geben mehr. Und dann, wenn die Geschwister in der Gemeinde Probleme haben, dann greifen wir auch mit unterm Arm und helfen ihnen. Und du hast dies alles noch über uns herkommen lassen? Auch die Gesinnung unserer Herzen ist okay. Unser Herz ist nicht abgefallen, noch unser Schritt gewichen von deinem Weg. Dass du uns so zerschlägst, auf Englisch steht zerbrichst. Was steht bei euch? Zermalend, das ist noch härter. Dass du uns so zerschlägst am Ort der Schakale und bedeckst uns mit Finsternis. Wenn wir den Namen unseres Gottes vergessen hätten und unsere Hände aufgehoben zum fremden Gott, würde das Gott nicht erforschen. Er kennt ja unser Herzen Grund. Doch um deinetwillen werden wir täglich getötet. Erinnert mich an Paulus, oder? Und dazu kommen wir später. Und sind geachtet wie Schlachtschafe. Wenn wir das Alte Testament kennen, wissen wir, dass das Jesus vorausgesagt wurde, dass es ihm so gehen würde. Und Jesus hat gesagt, wenn ihr mir nachfolgt, wird es euch auch so gehen. Seht ihr? Die ganze Botschaft, nicht nur eine angenehme Botschaft, die gehört dazu. Aber es muss das Ganze, der ganze Ratschluss Gottes. Wach auf, Herr! Heute Morgen haben wir gelesen, im Psalm 121 schreibt David selber, der Herr schläft nicht, noch schlummert er. Er tröstet andere. Mach dir keine Sorgen. Hab keine Angst. Gott ist bei dir. Er übersieht nichts. Er sieht uns alle. Er hat dich beim Namen gerufen. Er weiß ganz genau. Und dennoch aber ist dieser selber Mann in solche eine verzweifelnde Situation. Wach auf, Herr, warum schläfst du? Werde wach und verstoß uns nicht für immer. Warum verbirgst du dein Antlitz? Vergisst unser Elend und unser Drangsal. Denn unsere Seele ist gebeugt zum Staube, unser Leib liegt am Boden. Mache dich auf, hilf uns und erlöse uns um deine Güte willen. Gott geht mit uns durch Täler. Gott lässt uns in die Not hineinlaufen und holt uns wieder raus. Aber Schmerz, Einsamkeit, Krankheit, Anfechtung sind ganz normal für uns alle. Und wir müssen alle durch. Wenn ich zurückschaue, ich glaube, die kostbarsten und schönsten Tagen, Stunden, Situationen meines Lebens waren die Situation, wo ich in großer Not war. Ich wünsche mir, ich bin kein Sadist, sowas eigentlich nicht. Ich habe Angst. Gesunde Hemmung vor Not, vor Krankheit. Aber wenn ich einmal durchgegangen bin, schaue ich zurück und kann es sagen, danke, dass du das zugelassen hast. Dadurch hast du mich verändert. Wir hatten ja das Thema hier, Freitag, Samstag und auch ein Stück heute Morgen, die Ordnung Gottes und Gottes Wunsch, dass wir in der Gemeinschaft zu Hause und der Gemeinschaft in der Gemeinde uns Gottes Ordnung fügen. Und wenn ich so in mein Leben hineinschaue, muss ich sagen, dass ich schwer habe. Und wenn ich meine Geschwister sehe, mit denen ich mein Leben gemeinsam teile, dann wir leben hier miteinander, sehe ich, dass der eine schwerer hat als die andere, es zuzulassen. Ich bin überzeugt, dass obwohl wir wenig über Zerbruch hören, obwohl wenig über Zerbruch gelehrt wird, ist Zerbruch einer der wichtigsten Dinge überhaupt in unser Leben. Denn der gebrochene Mensch lässt es zu. Der gebrochene Mensch fügt sich die Ordnung Gottes. Aber der stolze Mensch wehrt sich. Der ich-bezogene Mensch, der gerne sein Leben steuernd und lenkt und bestimmt, wehrt sich und lässt es nicht zu. Also das Geheimnis ist zerbrochen. Und wenn ich zurückschaue zu meiner Bekehrung, die Grundlage zu der Tatsache, dass ich Buße getan habe und aus dem Geist geboren wurde, das ist ja ein Geschenk Gottes, das ist doch seine Gnade. Aber Gott hat mich über 32 Jahre begleitet und mich zu Zerbruch geführt. Und damals habe ich gedacht, schön, dass du mich zerbrochen hast, Herr. Und ich dachte, das war's. Und merke, je älter ich werde, dass oft der Zerbruch peinlicher ist. Ich merke, wie andere das mitkriegen und mich sehen und beobachten. Ich denke, man, der ist schon 61 Jahre alt. Und verhält sich immer noch falsch, tritt daneben, rastet aus, ist ungeduldig, unbarmherzig, redet zu viel, redet negativ über andere. Zerbruch ist für Gott unheimlich wichtig. Mit dem Zerbruch hat es alles angefangen. Und wenn es nicht so ist, dass du das sagen kannst, dann bist du mit größter Wahrscheinlichkeit noch gar nicht wiedergeboren. Denn ohne Zerbruch kannst du gar nicht aus dem Geist geboren werden. Denn du musst überzeugt werden vom Geist Gottes her, dass du hilflos verloren bist in deine Selbstgerechtigkeit und Rebellion gegen Gott. Und erst dann, nachdem du das bekannt hast, kann er wohnen, er kann dich reinigen und in dir Wohnung nehmen. Das ist die Grundlage. Für den Menschen der Welt ist eigentlich Zerbruch ein Fluch, ist dummes Zeug, wenn wir über Zerbruch lernen. Also Pädagogen und Psychologen lehren uns, wie wir uns aufbauen müssen, so dass wir uns durchsetzen können im Leben. Unsere Eltern sagen uns, den Jungs auf jeden Fall, aber auch den Mädchen wahrscheinlich, ne? Aber ein Junge weint nicht, oder? Das ist Quatsch. Im geistlichen Leben aber nimmt unser Leben an Qualität und an Tiefe und Reife durch Zerbruch und nur durch Zerbruch. Es gibt wenige Dinge, die am Wert gewinnen, durch den, dass sie gebrochen werden. Mein Sohn David hat sich schon ein schönes Handy gekauft und hat viel Freude dran, wie viele andere junge Männer und Frauen. Hat es geputzt, damit gespielt, SMS geschickt, weniger telefoniert, weil es zu teuer ist. Aber es war ihm auch sehr wichtig, ne? Er konnte mit seinen Freunden kommunizieren. Auf sehr günstige Weise. Aber ich glaube, ich habe noch gar nicht mit ihm geredet. Er war, glaube ich, auf einem stillen Örtchen. Und nachdem er fertig war, wollte er sich gerade wieder ordnungsgemäß anziehen und hat aber mit seinem Fuß zur Seite getreten und voll auf sein Handy drauf. Dadurch ist der Wert nicht gestiegen. Der Wert ist gleich von 160 auf 0 Euro gestürzt. Es gibt wenige Dinge, die durch Zerbruch am Wert gewinnen. Eine aber von diesen wenigen Dingen ist das Leben eines Sünders. Glaubt es mir. Ich bin alter Hase. Und ich habe Männer und Frauen gesehen, die so herrlich waren, so schön. Manchmal habe ich gefragt, habe ich es noch mit Menschen zu tun oder ist das ein Engel? Das Vorrecht habe ich gehabt durch die Jahre, Männer und Frauen Gottes kennenzulernen, die solch eine Ausstrahlung hatten, solch einen Frieden, solch eine Reinheit, solch eine Stärke. Man fühlte sich sofort bei ihm geborgen. Hast du gedacht, den kenne ich schon 100 Jahre. Man ist so eins, ne? So reich. Aber sie waren alle miteinander gebrochene Menschen. Menschen, die sozusagen Wunden hatten, überall am Körper. Und sie waren alle Menschen, die sehr gelitten haben. Ich kenne keins von diesen Menschen, die ich so meine, die ich euch nicht nennen will, der nicht gelitten hätte. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, im Alt wie auch im Neuen Testament, sehen wir, Geschichten, in denen wir dieses Bild wieder erkennen können. Jesus speist an die 23.000 Menschen, ich sage das einfach so, es waren 5.000 erwachsene, reife Männer. Es waren also Frauen und Kinder, die noch dazu kamen. Also es waren auf jeden Fall weitaus mehr als 5.000. Mit 3 Fische und 5 Brote. Und Jesus nahm diese Brote, brach sie, dankte Gott und brach sie und gab es ihnen. Wenn er diese Brote nicht gebrochen hätte, wären diese 23.000 Menschen nie satt geworden. Er tut es auch, wir lesen es beim Abendmahl. Jesus nimmt das Brot, da dankt und bricht es und sagt, was das ist, mein Leib, das, ich füge hinzu, ich weiß es, gebrochen wird. Wofür? Damit ihr reich werdet. Seht ihr, wie wichtig das ist, dass wir gebrochen werden. Nicht nur, damit wir demütig bleiben, nicht nur, damit wir wachsen und Jesus ähnlicher werden, müssen wir gebrochen werden, sondern damit wir viel Frucht bringen. Wir haben die Geschichte, das erste Wunder, was Jesus tat, dahinter oder im Mittelpunkt und auch dahinter ist doch der Wein, oder? Dies Wein, das alle reich machte und fröhlich machte, die Hochzeit überhaupt möglich machte. Aber davor müssten die Trauben abgerüpft werden und unter den Füßen von Menschen zerstrampelt, zerquetscht werden, zermahlen werden. Ich habe solche Weinberge in Israel gesehen, auch mit, und das wird heute noch so gemacht, mit den Trauben, mit diesen aus Stein, also in den Felsen, worauf letzten Endes die Trauben wachsen drumherum, und der Boden ist ja in Israel sehr felsig. Und die hüllen richtig so eine Kuhle hier raus und ist es ziemlich groß und rund, da schmeißen sie die Trauben rein und da ist so ein kleiner Kanal, der die Flüssigkeit dann hinunterführt und darunter stellen sie die Gefäße und fangen den Saft aus. Und ich dachte, Wein ist etwas, was wertvoll wird durch dem, dass es zerquetscht, zermalt wird. Und je älter es wird, je wertvoller es wird. Wir haben die Geschichte von der Alabasterflasche in Markus, Kapitel 14. Diese Frau, die Jesus so liebte, und Jesus sagt, von ihr wird überall erzählt werden. In der ganzen Welt, über Generationen hinaus, weil sie alles gab, was sie hatte. Aber um zu geben, musste sie was tun. Sie musste diese Alabasterflasche zerbrechen. Und ich glaube, das ist Johannes, der noch hinzufügt, dass dieser Duft, dieses Aroma füllte den ganzen Raum. Seht ihr, was geschieht, wenn wir gebrochen werden? Etwas, was uns eigentlich gar nicht liegt, etwas, was wir gar nicht wollen. Wir werden zum Segen für andere. Unser Leben wird zum Wohlgeruch. Auch im Kampf sehen wir das. Und ich musste an Gideon denken. Gideon in seinem Kampf gegen die Midianiter. Gott schrumpft die Kriegsmänner bis aufs Minimum hinunter. Oder ist das richtig? Und dann sagt er ihnen unter anderem, dass sie eine Fackel nehmen sollen und dass sie einen Topf darüber stellen sollen. Und sie machen einen Krach und laufen dann mit diesen Dingen und zerschlagen dann die Töpfe. Und in dem Moment, wo die Töpfe zerschlagen werden, strahlt das Licht hindurch. Das ist auch bei uns. Wenn wir gebrochen sind, in unsere Zerbrochenheit strahlt Gott durch unser Leben hindurch. Man hört ja so verschiedene Zeugnisse. Eine Sorte liebe ich nicht und an der anderen Form oder Sorte kann ich mich erfreuen. Das finde ich toll. Es gibt Leute, die sich dahinstellen und sagen, Gott hat ja Glück gehabt, dass er so einer wie ich gefunden hat. Und seitdem ich mich bekehrt habe, bin ich so geistlich geworden. Und sie geben so Zeugnisse, so ist es wie promotion. Ne? Wie fromm und wie groß und wie stark und wie heilig sie sind. Und was passiert dann im Raum, in dem Moment? Alle anderen denken, Mann, das ist ein starkes Zeugnis. So geistlich. Ich nie. Wer bin ich denn schon? Und dann gibt es das andere, wo Menschen gebrochen sind und fangen an, von ihren Schwächen und Unzulänglichkeit, wie barmherzig und geduldig Gott gewesen ist, und da strahlt das Licht durch diesen gebrochenen Topf. Seht ihr, wie wichtig das ist, dass wir einen gebrochenen Herzen haben, wie David sagt in Psalm 51, wir kennen das alle auswendig, ich will das erst gar nicht aufschlagen. Aber ich will einfach zu Ermutigung für euch alle einen kleinen Spaziergang machen durch den Alten Testament bis ins Neue und dann mit euch beten. Und zwar, wir fangen an, ich hoffe, in Jesaja, glaube ich, und zwar Ende Jesaja, ganz am Ende. Und Jesaja hat 7 oder 66 Kapitel, ne? Kapitel 66, 66 hat es und 66 ist es. So spricht der Herr, Vers 1 von 66, der Himmel ist mein Thron und die Erde, der Schemel, meine Füße. Was ist denn das für ein Haus, das ihr mir bauen könntet? Oder welches ist die Stätte, da ich ruhen sollte? Könnt ihr mir ein Haus, das groß genug ist und herrlich genug ist? Ihr könnt es noch so groß und noch so herrlich machen. Es ist nicht groß und herrlich genug für mich. Und dann sagt er, was er eigentlich will. Was für ihn ein herrliches Haus ist. Meine Hand hat alles gemacht, was da ist, spricht der Herr. Ich sehe aber auf den Elenden und auf den zerschlagenen oder zerbrochenen Geistes ist und der erzittert vor mein Wort, da will ich wohnen, da kann ich wohnen. Nicht in großen Tempeln, sondern in zerschlagenen Herzen. Ein paar Seiten zurück auf Kapitel 57, zum mittendrin in 57. Vers 14, und er spricht, macht Bahn, bereitet den Weg, räumt die Anstöße aus dem Weg meines Volkes. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist, ich wohne in der Höhe und in Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, da wohne ich. Auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Das erinnert mich an einen meiner Lieblingspsalmen, weil es der kürzeste Psalm in der Bibel ist. Psalm 119. David sagt das hier. In Psalm 119. Ein Sprung mittendrin im Psalm 65. 119, Vers 65. Du tust Gutes deinen Knecht, Herr, nach deinem Wort. Was gut ist, sagt er uns gleich. Lehre mich heilsame Einsicht. Ein Mensch, der stolz ist, ist nicht einsichtig. Ein Mensch, der gebrochen ist, ist so offen und lehrfähig, lehrbegierig sogar. Lehre mich heilsame Einsicht und Erkenntnis, denn ich glaube deinen Geboten. Ehe ich gedemütigt wurde, ehe ich gebrochen wurde, bevor du mich zerbrochen hast, ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich. Nun aber halte ich dein Wort. Du bist gütig und freundlich, lehre mich deine Weisung. Das sagt er von einem Gott, der ihm gedemütigt hat. Die Stolzen erdichten Lügen über mich, ich aber halte von ganzem Herzen deine Befehle. Und gerade daran, da wären wir doch noch, das ist oft so, wie auf uns wird herumgetrampelt, oder? In Beziehung, innerhalb oder außerhalb der Gemeinde. Wenn nicht heute, dann kommt es irgendwann auf dich zu. Und du denkst, ja, dass jemand mich mit Füßen tritt oder auf mich herumtrampelt, das ist okay. Aber nicht der und nicht die, nicht ihre Füße, nicht seine Füße. Das kannst du nicht machen, Gott. Von der oder von ihm, ja, das könnte ich ertragen. Aber die Stolzen, Gott nimmt Menschen, die uns feindlich gesinnt sind und lässt es zu, dass sie auf uns herumtrampeln. Die Stolzen erdichten Lügen über mich, ich aber halte von ganzem Herzen deine Befehle. Ihr Herz ist völlig verstockt, ich aber habe Freude an deinem Gesetz. Es ist gut für mich, sagt er mal wieder, dass du mich gedemütigt hast, damit ich deine Gebote lerne. Der Stolze ist nicht lernfähig. Markus kann das bezeugen. Du kannst in Indien 4 Stunden predigen und die freuen sich alle immer noch. Nicht, weil sie nicht zugehört haben, sondern sie sind so lernbegierig. Die Kinder wollen unbedingt, die setzen sich sofort hin. Kaum ist Besuch da, sie setzen sich hin und sie schauen auf und wollen lernen. Und alles, was du ihnen sagst, das glauben sie dir. Es hat auch seine Schwäche. Es ist gut für mich, dass du mich gedemütigt hast, damit ich deine Gebote lerne. Das Gesetz deines Mundes ist mir lieber als 4000 Stück Gold und Silber. Deine Hand hat mich gemacht und bereitet, unterweise du mich, dass ich deine Gebote lerne. Du kennst mich, du weißt, wie ich, ist das richtig auf Deutsch, ticke, wie ich funktioniere. Die dich fürchten, sehen mich und freuen sich, denn ich hoffe auf dein Wort. Herr, ich weiß, dass deine Urteile gerecht sind. In deine Treue hast du mich gedemütigt. Paulus sagt etwas Ähnliches und damit will ich aufhören. 2. Korinther. Es ist nicht nur David, es sind nicht nur die Propheten, sondern es sind die Jünger im Neuen Testament. 2. Korinther 12 und Verse ab Vers 7 lesen wir auch, weil ich gesagt habe, halbe Stunde und halbe Stunde ist rum. Paulus ist so gesegnet worden, dass er nicht weiß, wo er gewesen ist. Ob das der erste, der zweite oder der dritte Himmel war. Der hat solche Erfahrung gehabt, die war so heftig. Das war mehr als Heilung. Das war mehr als ein Wunder hier auf Erden. Irgendwo, irgendwie hat Gott auf irgendeine Weise Paulus zu sich gezogen, hier auf diese Erde heraus und hat die Herrlichkeit, ein Stück Himmel gesehen. Und das hat sein Leben so geprägt und so begeistert. Und darüber spricht er und sagt dann das, was wir lesen. Und damit ich mich nicht wegen der hohen Offenbarung überhebe, ist mir gegeben ein Pfeil in Fleisch. Etwas, was mich ständig zerbricht. Wir wissen nicht genau, es gibt Vermutungen, will ich heute Abend gar nicht machen, haben auch keine Zeit dazu. Irgendwas ständig sein Stolz zerbricht. Irgendeine Macke hat Paulus. Ein Sprachfehler, ein Sehfehler, wir wissen es nicht. Etwas, was ständig da ist, was ich ihm zerbricht. Seinetwegen habe ich 30 Mal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Er hat ein ähnliches Problem mit David, oder? Warum tust du das? Ich bin dir doch treu. Nee, Gott hat das gegeben und er lässt es da bis sein Tod, damit er sich nicht erhebt. Und es ist Liebe. Wenn Gott uns zerbricht, ist es lauter Liebe, weil Stolz uns zerstört. Seinetwegen habe ich 30 Mal zum Herrn gefleht. Und ich meine, ich glaube, es ist Paulus. Ja, es ist Paulus, der schreibt. Wir bitten und empfangen nicht, weil wir Jakobus, weil wir falsch bitten. Hier gibt er Zeugnis darüber. Seht ihr, was ein Zeugnis ist? Ich habe falsch gebetet. Uninspiriert. Aus dem Fleisch. Seinetwegen habe ich 30 Mal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meine Gnade genügen. Das ist ein Mensch, der demütig ist. Es ist alles einfach Gnade. Denn meine Kraft ist in den Gebrochenen, in den Schwachen, in den Gebrochenen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen, meine, hier wieder zurück zu den Zeugnissen, oder? Rühme dich deine Schwachheit. Tu das mal. Das sind Zeugnisse. Damit die Kraft Christi bei mir wohne, zurück zu Gott in Jesaja. Wo will er wohnen? Ha? Nicht in ein Tempel aus Gold, sondern in ein gebrochenes Herz. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit und Misshandlungen, in Nöten. Er kann sich in der Not freuen, weil er weiß, dass Gott da drin ist. In Verfolgungen und Ängsten, um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Jesus, dein Wort ist Licht auf unseren Weg. Und wir danken dir, dass du uns Dinge sagst, die nicht einfach sind anzunehmen. Dennoch sind sie herrlich. Und David sagt, schmecket und sehet, dass der Herr gut ist. Und David spricht darum, dass Honig aus dem Felsen herausfließt. Die Dinge, die hart sind, so hart. Und ein Fels zerbricht uns, es zermalt uns, aber dennoch fließt da Honig heraus. Schenkt, dass wir Ja sagen zu dir und aufhören, uns zu wehren. Dann Ja sagen zu einem Gott, den man oft nicht versteht. Das ist Zerbruch. Bitte hilf du uns, Herr, dass wir auch die Brocken in der Bibel, da wo dein Wort ein Hammer ist, dass wir stillhalten. In dem Bewusstsein, dass es für uns gut ist, Herr. Wir preisen dich und beten dich an.